Enken und Alo,
ja, die haben derbe Themen.
Enken und Alo, was dich bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Und das war ein bisschen zu tief. Aber gut.
Ja?
Ja.
Oh.
Ich habe irgendwie die Sprünge nach unten nicht geschafft, aber gut.
Ah, okay. Ja, macht nichts. War so, ich fand es eigentlich ganz schmissig.
War schmissig,
das, ja. Liegt aber daran, dass wir so eine Körperfreiheit haben.
Ja, ich weiß gar nicht, wohin Podcast. Mit mir.
Durch die neuen Mikros. Vielen Dank für euer liebes, zahlreiches Feedback.
Ja.
Bis auf irgendwie eine Sekunde, auf die wir aufmerksam gemacht wurden. Bei Minute 39 oder was weiß ich. Da war plötzlich irgendwie einmal so ein Krick. Aber ansonsten war es eine Sensation und viel besser als vorher.
Ja, und wir müssen einfach nur gucken, wie das klamottenmäßig ist, dass man sozusagen, wenn man sich bewegt, nicht an die Stelle kommt. Und das ist aber trotzdem, relativ zu vorher, wissen wir gar nicht, wohin mit uns. Wir können machen, was wir wollen.
Weil wir uns bewegen können.
Ja.
Und vorher waren wir so ein bisschen mehr so in einer Position. Beide müssen ans
Verhaftet.
Mikro. Und wir sind auf jeden Fall irgendwie so halb nach vorne gelehnt.
Ja. Mache ich immer noch. Ich lehne mich immer noch nach vorne, wenn ich was sage.
Deshalb habe ich das gesagt, weil es so witzig war. Als du angefangen hast zu singen, hast du dich nach vorne
gelehnt. Ja, genau. Muss ich gar nicht.
Ja, herrlich.
Und wir haben den Strapazentest schon am Wochenende gemacht. Wir waren auf Sylt. Einige von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, weil wir ganz viel da geteilt und so weiter haben. Und wir haben auch einen Job gemacht. Ich habe einen Job gemacht. Ich wollte gerade sagen,
also,
und zum Glück warst du dabei dann auch, weil ist nämlich keiner gekommen. Job heißt, ich setze mich irgendwo hin und gehe live und hoffe, dass mich jemand erlöst. Und wer mich erlöst, gewinnt eine Mitgliedschaft, eine Jahresmitgliedschaft digital. Und das habe ich schon zweimal gemacht und das hat geklappt, in Hamburg und in Wien. Aber auf Sylt hätte ich gegengewettet.
Aber ich weiß, dass du gegengewettet hättest. Ich wusste, dass da keiner kommt.
Ja, aber es war wirklich sehr schlechtes Wetter und es ist auch nicht Hamburger Ferien, muss man auch sehen.
Wobei, also du hast ja gesagt, du hast ja eine Abfrage gemacht und hast gesagt, du glaubst, dass da Leute auch geklickt haben, ich bin dabei und gemeint haben, sie gucken zu.
Ja.
Aber das glaube ich nicht, weil die Frage war super speziell gestellt und da wären es irgendwie über 60 Leute gewesen.
Sie waren nicht da.
Da war die waren nicht da. Erstaunlich, die waren nicht da. Also ich war da.
Ja. Ja gut, aber du bist mit mir verheiratet und konntest das Elend nicht weiter mit anschauen.
Aber das ist ja meistens so, das, wovor man am meisten Angst hat. Ich meine, ich hatte Panik, als du dich das erste Mal gemacht hast. Das kann ich nicht ertragen, die Vorstellung, dass du da sitzt und keiner kommt. Ich weiß gar nicht, warum, weil eigentlich ist es ja so, it's their loss, weil die ja nicht die Mitgliedschaft gewinnen. Aber irgendwie fand ich das so furchtbar.
Ja, ich finde es auch nicht so schlimm. Also ich spiele die Karte, damit jemand kommt. So.
Ja.
Aber ich finde es auch nicht so schlimm. Wenn keiner kommt, quatsche ich halt durch.
Und es war ja so, es war dann voll cool. Ehrlich gesagt war es ja dann total cool, weil wir haben dann fast wie eine Live-Q&A gemacht und haben voll viele Fragen beantwortet und einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. War
voll
irgendwie
lustig.
So eine intime Runde. War voll schön. Ich fand es total cool.
Wir saßen da warm und gemütlich. Vorher war es auch ein bisschen kalt. Und als du dann kamst, war es gemütlich warm. Das war gut.
Weil wir kuscheln konnten. Ja. Bisschen windgeschützt.
Genau, windgeschützt, Blick aufs Meer. Das war gut.
Das war total cool. Und es waren geile Wellen. Also es war wirklich richtig eine coole Atmosphäre. Ich liebe das, ja. Am nächsten Tag war dann Hochsommer. Auch schön.
Wo man immer nicht versteht, wie das geht. Weil es war wirklich spät. Es war wirklich so Mitte November versus, das, was es eigentlich ist, Mitte Juli.
25 Grad und strahlender Sonnenschein. Total verrückt, aber ich fand auch den Tag, es war so richtig gemütlich.
Cool. Ja, war beides cool.
Voll gut. Wir machen heute den zweiten Teil zum ersten Teil von letzter Woche.
Korrekt. Trainingsplanung.
Geht um Trainingsplanung.
Wie kann man sein Training planen? Und letzte Woche, ich habe nochmal reingehört und einen Überblick mir verschafft. Die Tonqualität ist wirklich gut. Also, wir haben letztes Mal gesprochen über, dass es für die meisten Menschen irgendwie ganz sinnvoll ist, mal Kraft zu trainieren und rauszukommen aus dem sozusagen einerlei, was einem immer erstmal angeboten wird, wenn man ins Fitnessstudio geht. Das muss jetzt nicht falsch sein, mit 12, 15 Wiederholungen an Geräten anzufangen, so ist okay. Aber das, was meistens nicht vorgeschlagen wird, ist, trainier mal schwer, mach das mal 3 Monate und guck mal, wie es dann läuft, das wird einiges verändern. Und Wichtig dabei war, dass wir ziemlich abgedriftet sind, aber ich fand das trotzdem hilfreich. Einmal über die...
Abgedriftet ist ja ganz untypisch eigentlich für uns.
Nee, machen wir nie. Das ist immer Fokus.
Ja. Wir sind halt mal rote Linie.
Einmal über deinen fantastischen Einwand mit, dass man die Ziele fühlen muss und das Gefühl von jetzt und das Gefühl von, wie es sein könnte, sich das klar zu machen, das war ein ziemlich spannender Aspekt.
Mhm. Und es festzuhalten und dann zurückgucken.
Ja, genau. Ja.
Und also für alle, die es nicht gehört haben, müssen jetzt
letzte Woche rein, genau, können wir es nicht wiederholen. Und wir haben zu tun nämlich hier, Ding Dong, ja, wir haben einiges vor. Und natürlich ist es auch wichtig, sich ein konkretes Ziel zu setzen. Was heißt denn jetzt stark? Was heißt denn jetzt, was will ich denn? Und so widerspricht dir ein bisschen, aber das Worst-Case-Szenario ist, ich wäre gerne ein bisschen fitter, weil das ist nicht messbar, das ist nicht zeitlich festgelegt, das ist nicht operationalisiert. Was heißt denn fitter genau? Und wenn man denn dann ein Ziel hat, was zum Beispiel, und bei dem Beispiel werde ich heute bleiben, heißen könnte, ich möchte 5 Kniebeuge mit Körpergewicht können. Ja, also ich möchte...
5 Kniebeuge heißt tief runter.
Genau, Kniebeuge ganz runter bis zum Boden mit meinem Körpergewicht on top.
Zusätzlich
on top. Das ist eine mögliche Definition von stark. Mhm. Kann man diskutieren, aber mein Gott, ist jetzt nicht... Also ist schon eine geläufige Definition von irgendwie stark. Mhm. Und dann war das Entscheidende letzte Woche sozusagen in diesen Prozess einzusteigen und zu sagen, okay, ich nähere mich dem an, ich komme, mache 3x5 Wiederholungen und beim nächsten Mal mit 30 Kilo und beim nächsten Mal mache ich es mit 32,5 und erzeuge rundherum die Bedingung, dass das auch funktioniert. Weil Training ist nicht nur im Gym, sondern da gibt es dann 1000 so dumme Sprüche, die ich jetzt alle unterdrücke, was mir aber schwerfällt, aber gut, ich unterdrücke sie. Und nach dem Training ist vor dem Training, ah shit, ich dachte, ich kann es drin halten, naja. Und da gibt es mehr.
Wow.
Da gibt es viel mehr, wenn ihr das wollt.
Ja, Gym Bro.
Ja. Aha, genau. Und in diesen Prozess einzusteigen, der heißt, ich habe mehr Gewicht als letztes Mal. Ich steige von Mal zu Mal. Das bedeutet, alles ist gut. Ich habe mit richtiger Technik trainiert und ich habe eine anständige Regeneration in meinem Körper angeboten. Und deswegen bin ich besser als letztes Mal.
Ja.
Und soweit erstmal alles gut. Mhm. So, da sind wir. Ja. Und dann kann man sagen, es ist okay, ich trainiere erstmal so weit, bis ich an das Ziel ankomme. Das wird den meisten nicht so glatt durchgelingen.
Wollte ich gerade sagen, hä? Also das ist ja, genau. Da reden also, wir ja von Jahren.
Kann, muss nicht. Ist immer ein bisschen die Frage, wen man vor sich hat. Also das ist aber komplett abhängig von Dingen, auf die man gar nicht so viel Einfluss hat. Sondern Genetik, Hebel, Mann, Frau, Alter, gar nicht so sehr vorherige Fitness bestimmen das im Prinzip. Also das heißt, ich hatte Leute, die eingestiegen.
Stress und Umstände.
Genau,
und
wie ist mein Leben, wie ist meine Regeneration insgesamt. Das heißt, ich habe Leute, die sind bei einem Eigenkörpergewicht eingestiegen mit einer Kniebeuge von 100, 120 und dann innerhalb von 2-3 Monaten hochgegangen auf 150. Okay, das war ein Freak, ist völlig richtig, aber war trotzdem beeindruckend, weil der konnte gar nichts und hatte die Genetik. Und andere Leute, die...
Das ist ja sehr selten.
Richtig. Aber es zeigt, dass es nicht Achievement ist, sondern dass es eben von diesen äußerlichen Faktoren abhängt. Und andere Leute fangen halt an mit 10 Kilo und beißen auf der Stange rum und sind stinksauer, dass diese 10 Kilo sich so schwer anfühlen. Und so ist es. Und der Punkt von Training ist halt, dass man das akzeptieren muss und sagen, okay, das ist mein Stand jetzt. Und jetzt geht's los. So ist es. Darauf kaue ich rum. Und jetzt erzeuge ich die Bedingungen, dass es besser wird. Und dann kann man das zum Beispiel 3 Monate machen. Und da gibt es Leute, die kommen dann von, keine Ahnung, bei einem Eigengewicht von, whatever, was nehmen wir, 80, kommen sie dann auf 30 oder 40 Kilo. Und dann wird es schwer.
Ja. Oh. Das dann, ist eher der typische Fall.
Das ist der typischere Fall. Ja. Und dann ist es erstens wichtig, nicht zu schnell davon wegzugehen, sondern erstmal zu sagen, okay, komm, wir gucken auf die Technik, kann man an der Technik noch was verbessern? Wir gucken auf die Regeneration, kann man auf der Regenerationsebene noch was verbessern und es erstmal weiterzumachen?
Und kann man das adressieren, was mich am meisten limitiert? Weil genau. Oft ist es ja, dass in dem Prozess, also wenn ich auf 40 Kilo, wenn ich von 10 auf 40 Kilo gegangen bin, ich sehr wahrscheinlich angefangen habe, irgendein anderes Problem zu entwickeln. Haben wir auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, weil dann fängt irgendwie mein Sprunggelenk an zu mucken oder mein Ellenbogen oder mein Nacken oder keine Ahnung was.
Ja, und das ist ja eigentlich das, was man will. Das heißt also, die meisten Menschen haben sich notgedrungen auf einem sehr niedrigen Leistungslevel akklimatisiert, meiden die Dinge, die ihnen wehtun, und durch dieses Training werden sie dann stärker und wir provozieren das, was ihnen wehtun würde, wenn sie sich im Alltag mehr belasten würden, und merken, bei der Kniebeuge mit 20 Kilo fängt auf einmal das Knie an. Das würde auch passieren, wenn man schnell eine Treppe runterrennt, tut man aber nicht.
Weil weiß, das Gehirn wehtut, automatisch
das weiß vorher, dass es wehtut. Ja. Genau. Und an der Stelle können wir dann sagen, alles klar, wir machen jetzt technische Veränderungen oder eine Zusatzübung, eine Hilfsübung, eine Mobilisierung, irgendwas, damit wir dieses Problem anhand der Kniebeuge lösen. Und damit hat man dann das Werkzeug, das Gleiche auch auf der Treppe, auch auf dem Trampolin oder sonst was zu machen. Das heißt, man erweitert den Rahmen dessen, was man tut, und man hat einen größeren Radius im Leben, im Alltag, im Sport. So. Das heißt, diese Dinge passen sich an und irgendwann kommt man an einen Punkt, da merkt man, scheiße, hier kommt man nicht so weiter. Und dann ist es so, dass Kraft ja nicht das einzige Ziel ist und auch nicht das einzige, was man immer trainieren sollte, sondern im Wesentlichen kann man es aufteilen auf die Dinge, die ein Körper halt kann. Und da kann man sagen, okay, es gibt Kraft, Schnellkraft, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer. Und mein Plan ist jetzt für heute, einmal einen groben Draft zu geben, wie man das über das Jahr verteilen könnte. Mhm. Hatten wir eigentlich für letztes Mal geplant, aber mal gucken, ob wir heute durchkommen. Okay. Oder ob wir nur das zweite Quartal schaffen.
Also im Moment, dein Vorschlag ist erstes Quartal Kraft. Das, was du gerade besprochen hast. Genau. Man zieht hoch, man guckt sich das an, was da limitierend ist, kümmert sich darum, macht Hilfsübungen und so weiter und versucht systematisch
besser zu werden.
1,5er Schritten.
Je nachdem. Ja, genau. Also kommt auf die Übung an und so, aber immer besser und jedes Mal steigern. Und steigern kann sein, dass man jedes Mal das Gewicht erhöht. Das ist am Anfang meistens das Beste. Ja. Es kann aber auch sein, dass man sagt, okay, ich kriege das Gewicht jetzt nicht mehr hoch, je nachdem, welche Abstufung man hat oder ob man an der Maschine ist oder was auch immer. Wenn die Hantel nicht groß genug sind, dann kann man auch sagen, ich mache 3x5 Wiederholungen mit einem Gewicht. Ich müsste steigern. Die Steigerung ist mir aber zu groß. Also steigere ich das Gewicht, mache aber nur 3x3 Wiederholungen.
Ja, und beim das nächsten haben wir letztes Mal schon.
Genau, mache ich 3x4, 3x5 und dann steigere ich. Das geht auch.
Verstehe ich. Okay, also erstes Quartal. Zweites Quartal?
So, und dann natürlich alles, was ich jetzt vorschlage, ist hochindividuell. Man kann es auch länger machen, man kann es anders machen. Wenn andere Probleme auftauchen, wenn jetzt im zweiten Quartal auftaucht, es gibt ein massives Rücken-, Hand- oder Kopfproblem, dann ist natürlich das der Fokus. Aber so bummelig, wenn man sozusagen allgemein guckt, ist das, was dann als nächstes drängt, unilaterale Bewegung. Denn das Problem von den meisten großen Kraftübungen ist, dass man bilaterale Arbeit, sprich eine Kniebeuge, beide Beine machen das Gleiche. Und Beinpresse, Beine machen das Gleiche, Brustpresse, Bankdrücken, Kreuzheben, Rudern, das sind alles immer bilaterale Übungen. Es hat was für sich, damit anzufangen, weil diese Abläufe irgendwie einfacher sind und wenn man jetzt nicht wahnsinnig hohe Gewichte bewegt, ist es sinnvoller, mit bilateralen Übungen anzufangen.
Und aber das Leben ist
aber
nicht bilateral.
So sieht es nämlich aus.
So nämlich.
Es gibt im Alltag nur verdammt wenig Dinge, die bilateral laufen. Hinsetzen ist eine. So. Ja, und dann wird es aber auch schon dünn. So. Weil es ist natürlich so, dass Gehen, Treppe, sich durch den Alltag bewegen.
Stolpern,
Sport machen, Alltag, fast nichts macht man in irgendeiner Form bilateral. Und deswegen ist bilateral ein guter Einstieg und einfacher und bla. Aber dann muss auch unilateral kommen, damit man die Kraft, sagen wir jetzt die 40 Kilo von den 80, in den Alltag bringen kann. Oft ist es so, dass man sich sozusagen durch das Krafttraining erstmal besser und stabiler fühlt, aber noch nicht merkt, dass die Dinge im Alltag irgendwie besser gehen. Und das passiert dann oft erst, wenn man unilateral arbeitet. Und das ist das, was man dann jahrelang immer mit Functional Training gemeint hat. Und so, wir machen Übungen, die so sind wie das, was man im Alltag tut. Ist so, ja, also so präzise brauchst du nicht werden. Aber ja, genau. Eher, weil die innenliegenden Neuromuster andere sind. Und fürs Gehirn ist es was völlig anderes, bilateral als unilateral zu arbeiten. Und dieses unilaterale Arbeiten hat ja immer damit zu tun, dass die eine Seite arbeitet, die andere stabilisiert, man in Ketten, in Rotationsachsen denkt. Das ist viel komplizierter und man muss es halt trainieren. Mhm. Und deshalb ist es so...
Zweites Quartal unilateral.
Zweites Quartal unilateral. Und ganz konkret ist es so, naja, wenn du vorher Kreuzheben gemacht hast, dann macht es dann Sinn, unilaterales Kreuzheben zu machen.
Mit einer Kettlebell zum Beispiel oder so?
Ja, kann man auch mit einer Langhantel machen, aber je nachdem, wie man drauf ist. Mhm. Aber genau, dann machst du halt Kreuzheben auf einem Bein. Mhm. Musst du mehr balancieren, ist richtig. Und da gibt es tausend Varianten, dass man ein Bein noch am Boden hält, sich irgendwie abstützt, mit der Hand hält, was auch immer. Aber das ist ein näher dran an den Dingen, die dir im Alltag passieren werden. Wenn du was aus dem Auto holst, dann wirst du wahrscheinlich mit einem Bein vorne stehen und nicht mit beiden Beinen direkt dran
arbeiten. Was ist mit Rotationssachen?
Genau. Würde damit reinpassen, macht Sinn, muss aber auch gar nicht so, also je nachdem, wen man vor sich hat. Klar, wenn du jetzt einen Feldspieler hast oder so, dann würde man das auch aktiv trainieren. Aber diese Übungen
sind... Feldspieler einer Sportart, meinst du?
Genau, ja. Aber es ist auch so, dass alle unilateralen Übungen immer eine verhinderte Rotation beinhalten. Ja. Das heißt, wenn ich auf einem Bein stehe und die Übung mit einem Bein mache, dann verhindere ich, dass ich sozusagen aufs andere Bein falle. Ja. Das heißt, die Rotation ist da... auf eine Weise immer mit drin. Es kann auch total Sinn machen, die Rotation zu trainieren. Und so, bei den meisten Leuten würde ich das in der Phase eher noch nicht machen. Mhm. Ist aber total abhängig von, was das Problem ist. Okay. Das heißt, man sucht sich im Prinzip für alle Übungen eine unilaterale Variante. Und da gibt es ein Problem. Ach so. Und bleibt erstmal beim Krafttraining. Das heißt also, man macht wieder 3x5 und macht es ernst. Und die Gefahr ist...
Kann ich mir jetzt bei der Kniebeuge nicht so richtig vorstellen, weil ich mache eine Kniebeuge auf einem Bein mit Gewicht drauf.
Ja, genau. Das ist jetzt das Problem, dass das viel zu schwer ist.
Ja.
Das heißt, da braucht man einfache Varianten.
Sag mal.
Ausfallschritt. Jede Ausfallschritt-Variante ist wunderbar.
Aha. Ja, okay, das heißt, dann machen wir das mal. Also Ausfallschritt beim Kreuzheben haben wir gerade gesagt, wenn mit einer Kettlebell zum Beispiel oder mit einer Langhantel in einer Hand halten.
Ja.
Ja, ein bisschen
weird. Nee, mit zwei. Die Langhantel in zwei Händen vorne. Das heißt, es ist genau die gleiche Bewegung wie Kreuzheben. Du hebst halt nur ein Bein vom Boden weg.
Ah, ja. Also ich finde Kettlebell, glaube ich, eleganter. Okay. Dann Bench.
Genau. Kann man genauso einfach eine Kurzhantel in die Hand nehmen und machen.
Okay. Ja. Und Press.
Same. Einfach statt der Langhantel eine Kurzhantel nehmen.
Okay.
Gute Sache. Und wenn man noch irgendeine Zugvariante drin hat, rudern, dann zieh halt mit einem Arm, nicht mit beiden. Nicht
okay, so schwer. Verstehe.
Man kann sich überlegen, ob man die Drehung da reinbringt oder nicht. Verhinderte Drehung ist aber am Anfang meist handelbarer, weil man genau die gleiche Bewegung hat, weil die Bilateralen ja auch nicht drehen.
Okay.
Und ein wichtiger Punkt, der dabei immer passiert ist, stell dir vor, jetzt macht jemand derjenige, der oder diejenige, die das Kreuzheben vor mit, die Kniebeuge vor mit 40 gemacht hat, hat vielleicht ein Kreuzheben mit 50 oder 60 gemacht und geht dann jetzt auf unilaterales Kreuzheben. Mhm. Das heißt also, sie hat vorher Kreuzheben 3x5 mit 50 gemacht und jetzt geht sie auf unilaterales Kreuzheben. Da muss man sich erstmal an die Bewegung gewöhnen, weil das wackeliger ist. Und da muss man lernen, dass die Bewegung nicht sozusagen so ist, wie man im Alltag eine Tüte hochhebt, sondern dass es die gleiche Bewegung ist wie Kreuzheben. Das heißt, man muss die gleichen Kriterien darauf anwenden, wie tief der Oberkörper ist, wie sehr man ins Knie geht, wo man die Hand hält. Dass man die gleichen Regeln vom Bilateralen auf das Unilaterale anwendet, denn das war der Sinn. Das, was man beim Bilateralen gelernt hat, gilt auch fürs Unilaterale. Das muss man dann aber auch machen, erstens. Zweitens ist es so, dass man natürlich erstmal checken muss, dass man nicht umfällt, sich einen optischen Fixpunkt suchen muss und so weiter. Und dann fängt man an und macht das vielleicht mit einer 12er Kettlebell. Und dann ist es so, dass es sehr oft passiert, dass das dann abdriftet und in so eine Daddel-Variante abdriftet. Das heißt also, 12 Kilo wäre in dem Fall verhältnismäßig leicht, weil das nur ein Viertel von dem ist, was man vorher hatte. Wenn man aber mit einem Bein arbeitet, dann braucht man eigentlich eher die Hälfte, vielleicht einen Ticken weniger, aber eigentlich auch nicht. Also eigentlich sollte man mit einem Bein die Hälfte von dem tragen, was man mit zwei Beinen tragen kann. Wenn man dann aber mit geringem Gewicht arbeitet und auch nur ein Müh unfokussiert ist oder vergisst, dass das richtiges Krafttraining sein soll, dann macht man die Bewegung relativ langsam, versucht während der Bewegung zu balancieren, guckt dabei im Raum rum, sagt, oh, das ist aber wackelig, oh, da habe ich meinen Fokus verloren. Und man kriegt nicht mehr denselben Spirit wie beim Krafttraining. Mhm. Beim Krafttraining ist es so, da liegt eine schwere Hantel, du hältst die Luft an, fokussierst dich, überlegst dir vor, was du machst, ziehst das Ding zügig hoch, legst es bums wieder ab und konzentrierst dich auf die nächste Wiederholung.
Ja.
Und bei dem anderen bleibt es dann so ein Time-Under-Tension-Ding, dass man die Bewegung kontinuierlich macht, atmet, abdriftet, mal links guckt, vielleicht mal eine Frage stellt und sagt, oh ja, ich spüre das auch deutlich in meinem Po, was aber eine völlig andere Gangart ist, die man da nicht will. Mhm. Sondern es soll Krafttraining sein. Das heißt, der Gedanke und der Fokus muss genau der gleiche sein. Hantel steht am Boden, ich packe sie, fokussiere mich, halte die Luft an, block, zieh hoch, zieh wieder runter, bewerte innerlich, wie das war, mach die nächste Wiederholung.
Ich habe das Gefühl, das ist ein Thema.
Das ist ein Thema, was ich häufiger anspreche.
Und was dich richtig nervt.
Genau, weil es ist halt so, das ist kein Krafttraining, das ist...
Aber weil sozusagen dann, also ich müsste, um den gleichen Effekt zu haben, einfach schneller steigern und dann eben halt nicht bei den 12 Kilo rumdaddeln, genau, wie du jetzt gerade gesagt hast, ja, sondern sagen, okay, 12 ist der Einstieg, damit ich die Bewegung lerne, aber dann, genau, muss ich halt auch steigern,
genau,
und auf 14, genau, 16, 18.
Und man muss dieses Gefühl, wie es beim normalen bilateralen Krafttraining war, im Kopf behalten und sagen, okay, das, und nicht das, was oft in vielen Fitnessstudios passiert und was ich für zu früh und meistens auch Unfug halte, dieses Unterspannung halten und am Ende darauf warten, dass einem irgendwie der Oberschenkel oder der Po brennt.
Ja.
Das ist uninteressant, sondern die Frage ist, wie erzeugst du effektiv Kraft?
Ja, verstehe ich. Okay, ja? Alles klar. Gut. So. Also, das ist zweites Quartal.
Zweites Quartal. Und jetzt ist es so, dass eine Sache, die auch eine Rolle spielt, die auch wichtig ist, ist Muskelaufbau. Ja, das ist was, wovor viele Angst haben. Braucht man nicht Angst vorzuhaben, weil das passiert nicht so, dass einen das überrascht aus Versehen, sondern die Leute, die zu große Muskeln haben, die haben entweder Steroide genommen oder ihr Leben darauf verwendet, dass diese Muskeln so groß werden. Gibt es immer so diese witzigen Vergleiche. Das ist so, als wenn man...
Ja, ich will nicht so aussehen wie Madonna.
Ja, genau. Keine Sorge. Das ist not gonna happen. Und es ist so, als wenn du sagst, du...
Also das ist auch 15 Jahre her, ja, dass Leute das gesagt haben, ne?
Du fährst nicht Autobahn, weil du Angst hast, Formel-1-Fahrer zu werden. So, es ist so... Es passiert keine Chance, gar keine Chance.
Man baut nicht aus Versehen Muskeln auf.
Nee, sondern entweder machst du das richtig konzentriert und legst alles darauf aus, dann kann das passieren. Oder du nimmst Drogen, die Studien sind immer geiler, weil es immer absurderes Zeugs gibt, dann geht's auch. Aber keine Sorge, dass das so passiert, sondern wir wollen alle, dass das passiert, weil immer klarer wird und wie gesagt, selbst die WHO inzwischen sagt, Muskelmasse ist auch toll und es gibt gerade sogar so ein Rebound, würde ich sagen, von der Stimmung her. Ein bisschen weg von Kraft hin zu Muskeln sind auch wichtig, weil eben klar wird, dass sie endokrin sind, dass sie Hormone produzieren, wir diese Hormone sehr dringend brauchen. Und
gerade Frauen in den Wechseljahren.
Genau. Und dass Muskelmasse aufbauen, also Muskelaufbautraining, auch eine tolle Sache ist. Und das ist etwas, was ich finde, was man in dieser Phase unilateral sehr gut einbauen kann. Das heißt, man kann das Krafttraining auf unilateral bringen. Man kann aber dann auch anfangen, in dieser Phase die Wiederholung zu erhöhen und auf 8 Wiederholungen oder sogar mehr gehen, um aus dem fast reinen Kraftbereich 5 in höhere Bereiche zu gehen, wo dann Muskelmasse aufgebaut wird. Also man baut...
Mit fünf meinst du 5 Wiederholungen?
5 Wiederholungen, ja, genau. Also es ist alles nicht so clean abgegrenzt, aber bummelig ist es so... 0 bis 3 ist nur Kraft, dann ist ein bisschen Mischform, 3 bis 5 Kraft, dann ist es, drüber wird es immer mehr Muskelmasse und das geht hoch eigentlich bis 20, 25.
Ja, okay.
Das heißt, das ist eine Option, das zu mischen und zu sagen, in der Phase kann man auch Muskelmasse mit dazu nehmen und die Wiederholung erhöhen.
Okay, no. Gut. Okay, drittes Quartal?
Ja, nee, bin ich noch nicht.
Ah.
Weil, was ich noch sagen möchte, ist, dass dieses Unilaterale eben... Koordination ist. Das heißt, also wenn man jetzt auf die motorischen Fähigkeiten guckt, wo trainiere ich Koordination? Ich trainiere immer Koordination, aber hier trainiere ich deutlich mehr Koordination, weil die Bewegungen komplexer sind und ich deutlich mehr stabilisieren muss. Deswegen ist das auch eine Form der Koordination, die wahnsinnig wichtig ist.
Okay.
Drittes Quartal.
Alles klar.
Okay.
Cool. Ja, okay. Chill mal, wie unsere Kinder sagen würden.
Ja. So, wenn man das hat, man kann immer sagen, so, ich möchte jetzt aber zurückkehren zu Kraft, weil ich will jetzt die 100% haben oder was auch immer, ja, aber...
Wir sprechen ja über deinen Vorschlag.
Genau. Ja. Mein Vorschlag ist, dass dann eine Phase kommt, in der man an Fingerchen, ich mache hier gerade mit meinen Fingern
Gänsefüßchen,
ja genau, Conditioning geht. Conditioning heißt alles, was irgendwie einen darauf vorbereitet, mit dem Herz-Kreislauf-System hinterherzukommen. Mhm. Denn?
Ausdauer
auf Deutsch. Ausdauer.
Conditioning. Ja. Was ist das für ein Scheiß?
Ja, kann man sagen. Mhm. Ja. Noch ein paar Worte, wenn du möchtest. Also sprich Ausdauer, weil Ausdauer ist wichtig. Und es ist so, dass man durch das Krafttraining anfängt, Muskeln zu benutzen, die man lange nicht benutzt hat und deutlich mehr Muskelmasse einsetzt. Das kostet aber auch mehr Energie.
Klar.
Und wenn man dann anfängt, das auf funktional umzumünzen und auch unilateral im Alltag Dinge verändert, dann wird das besser, leistungsfähiger, aber das kostet auch mehr Energie. Mhm. Wenn man dann sogar noch anfängt, ein bisschen mehr Muskelmasse zu erzeugen, dann verbraucht die noch mehr Energie. Außerdem ist es so, dass man, um sich von den Einheiten zu erholen, ein gutes Ausdauer-Regenerationssystem braucht, schlicht Luft braucht. Das muss überall hin, die Energie muss überall hin. Und deswegen könnte das ein guter Zeitpunkt sein, um zu sagen, wir machen jetzt irgendeine Form von Ausdauertraining oder Training, was grob in die Richtung geht.
Ja.
Kann man machen. Und da ist es so, okay, dann würde man versuchen, das Krafttraining auf irgendeine Weise zu stabilisieren und zu sagen, okay, mach die Übung, die du gemacht hast, weiter. Ob das jetzt die bilaterale Variante oder die unilaterale Variante ist, ist egal. Halt das auf einem Level, wo du warst. Also du hast dann am Ende, keine Ahnung, 3x8 Wiederholungen mit 24 Kilo Kettlebell gemacht, unilaterales Kreuzheben. Okay, halt das auf einem Satz vielleicht. Und jetzt kümmern wir uns um das andere. Und da gibt es unterschiedlichste Formen, wie man dann...
Also halt, das heißt eine Einheit die Woche, genau. Machst du das
korrekt,
weiter?
Korrekt, das hätte ich sagen sollen, korrekt, genau das, ja,
und richtig. Und nimmst die anderen beiden Einheiten, die du gemacht hast und machst in den beiden Ausdauer, weil das dann der Schwerpunkt ist fürs dritte Quartal.
Genau so. Okay. Das heißt, man sagt...
Wenn man das ganz streichen würde, dann würden wir das wieder verlieren, das wollen wir nicht. Und deshalb machen wir es einmal die Woche sozusagen wie so ein Check-in, so nach dem Motto, kann ich das noch?
Jop.
Und in den anderen beiden Einheiten mache ich Ausdauer und da gucke ich, dass ich das verteile, wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, auf die verschiedenen Zonen.
Genau, ja genau. Und da kann man sich dann ganz viel überlegen. Also die meisten Leute sind dann, also ich kenne viele Menschen, die nicht Lust haben, das ausschließlich auf dem Ergometer zu verbringen. Aber kann man. Man kann dann sagen, man macht eine Einheit Zone 2, die kann man draus machen, kann man drin machen. Man kann sagen, man macht eine Einheit auf dem Ergometer drin mit irgendwas intensiverem, Zone 3, Zone 4.
Genau, man sollte also Zone 2 auf jeden Fall dabei haben, weil das ist eigentlich das, was the most underrated ist, muss man sagen. Und das, also diese Zone, willst du das nochmal einmal kurz sagen?
Ja, also es ist genau, es ist jetzt sozusagen fünf, voll ins Ausdauertraining einzusteigen. Nee, eigentlich nicht.
Gibt es auch eine Podcast-Folge zu.
Genau.
Okay, egal. Also Zone 2 und dann irgendetwas, was auch nach oben hin reizt, sozusagen.
Genau.
Also zu irgendeiner, in Anführungszeichen, Entbelastung. Das könnte dann die zweite Einheit sein, sowas wie Intervalle.
Mhm. Kettlebell-Workouts sind da cool.
Genau.
Also da haben wir zum Beispiel,
machen
wir gerne so unterschiedliche Kettlebell-Workouts. Da gibt es viele bekannte, wir machen aber auch viele Variationen davon, wo man dann am Ende irgendwie 500 Swings macht im Wechsel mit irgendwas anderem.
Ja.
Im Wesentlichen ist das Zirkeltraining mit Körpergewicht oder noch ein bisschen Eisenkugel dabei. Das sind gute Sachen.
Mhm.
Und da geht es dann immer darum, in irgendeine vorgegebene Anzahl von Wiederholungen, völlig egal, wie die Anzahl ist, und dann brauche ich dafür eine halbe Stunde. Und wenn du das in einer halben Stunde geschafft hast, dann steigerst du das Gewicht.
Ja.
Und das ist dann sozusagen die Definition von Leistung. Wenn du ein bestimmtes Ding in einer bestimmten Zeit schaffst und wenn du es dann schneller schaffst, hast du deine Leistung gesteigert. So funktioniert CrossFit, High Rocks und Zirkeltraining, so funktioniert Leistung. So, das macht schon Sinn. So eine Form würde ich drin haben.
Mhm.
Eine Einheit zum Stabilisieren der Kraftsachen und eine lange Einheit, die Zone 2 ist. Die kann auch draußen sein. Viele machen das lieber draußen. Und da kann man gucken, wen man vor sich hat. Wenn man jemanden hat, der schon ein bisschen weiter ist, würde man auch eine hochintensive Einheit reinnehmen, die wirklich dann an die Spitze geht, einmal Maximalpuls abrufen. Irgendwie so.
Mhm.
So
und
man Zone
2 mache ich, wenn ich es draußen mache, mache ich es entweder auf dem Fahrrad oder gehe joggen oder gehe schnell spazieren.
Ja.
Oder ich mache es eben weiß nicht, auf dem Laufband oder auf dem Ergometer im Fitnessstudio.
Genau. Mhm. Da muss man sich einmal beschäftigen, weil die meisten flitschen eben aus der Zone 2 raus. Ja. Ich könnte niemals laufen in Zone 2, schaffe ich nicht. Ja. Ich kann schnell
gehen. Weil du sofort hoch
switcht. Genau, ich bin sofort zu hoch sozusagen. Ja. Das heißt, laufen ist für mich zu anstrengend, um Zone 2 zu sein. Mhm. Das ist bei mir irgendwas zwischen 3 und 4. Mhm. Ich kann aber schnell gehen, auch mit einer Gewichtsweste, und gut Zone 2 machen. Das ist bei jedem anders. Ja. Routinierte Läufer mit einer guten Genetik können, also unser Sohn zum Beispiel, läuft easy Zone 2.
Ja.
So.
Ja.
Genau.
Okay.
Genau. Und das wäre das dritte Quartal. Ja. Da hätte man den riesen Vorteil, dass man merkt, dass die Muskelmasse, die Kraft und so weiter, dass man sie nicht nur mal abrufen kann, sondern dass man merkt, ich kann das eigentlich durchgehend abrufen und es ist cool und macht Spaß und mein Alltag wird besser und mir geht's besser, ich erhole mich besser. Das ist was, wo man sich anfängt, deutlich besser zu fühlen.
Mhm. Ja. Gut. Ja. Und jetzt? Viertes Quartal.
Viertes Quartal ist Speed. Power, Schnellkraft. Mhm. Und das ist was, was sehr oft nicht gemocht wird oder nicht, also wenn man es da macht, ist oft cool, aber wo man sagt, boah, weiß ich nicht und gefährlich und so weiter. Und es ist aber so, dass der Alltag augenscheinlich keine Schnellkraft beinhaltet, es aber tatsächlich doch tut.
Doch tut.
Ja. Und wenn man daran schlecht ist, dann fällt alles schwer, da wird man träge. Das ist das, woran man sozusagen alte Menschen erkennt. Und das hat natürlich nichts mit Alter zu tun, das will ich nicht sagen. Menschen, die im Gehen oder in der Fortbewegung alt aussehen, haben keine Schnellkraft, keine Elastizität. Und das muss nicht. Das kann man trainieren und das muss man trainieren. Und der Alltag funktioniert so viel effizienter, wenn man elastisch und schnellkräftig arbeiten kann. Mhm. Deswegen macht es Sinn, das genauso zu trainieren wie alles andere auch. Natürlich angepasst an die Person. Was kann derjenige, wo steht er? Und das ist vom Training her, naja, da gibt es dann halt Übungen, die schnell sind. Das beinhaltet dann Hüpfen, Seilspringen, Springübungen, schnell gegen Kraft arbeiten. Und das ist natürlich so, dass man darauf vorbereitet sein muss und wissen muss, wie man damit umgeht.
Wäre sinnvoll, wenn ich das, was wir jetzt beschrieben haben, vorher gemacht habe.
Genau.
Nicht damit anzufangen.
Nee. Genau. Ja. Und da ist es auch so, dass diese Einheiten, die können cool sein oder je nach wie man drauf ist. Das Entscheidende dabei ist, dass das eigentlich in dem Sinne gar nicht so anstrengend sein kann, weil die Definition ja ist, dass man es schnell macht.
Ja.
Und wenn man es schnell machen will, dann kann man da gar nicht so ermüdet sein, sondern man macht wenige Wiederholungen, man macht sie schnell und man braucht verdammt lange Pausen. Und es ist am ehesten das Problem, dass man bei Schnellkraft rausgeht und sagt, was war das denn jetzt? Was sollte das denn jetzt?
Das war nicht
dieses Gefühl von Training.
Ja.
Und wir haben nicht alle klatschnass geschwitzt, alle miteinander reingehauen und gesagt, ja, das war eine geile Einheit, sondern es war völlig unspektakulär. Man hat relativ leichte Gewichte durch den Raum bewegt. Es hat keinen Lärm gemacht. Man musste nicht stillen, sondern man hat einfach seine Schnellkraft trainiert. Und der Vorteil ist aber, dass man damit eben diesen großen Anteil der Schnellkraftfasern überhaupt adressiert.
Ja.
Das heißt, jeder Mensch hat irgendeinen Anteil. Die meisten haben irgendwas zwischen 15-25%. Und die adressiert man eben nur, wenn man schnell arbeitet oder sehr, sehr schwer. Und wenn man die dann aber anfängt zu spüren und dann merkt, huch, ich bewege mich ganz anders, weil diese Fasern mitmachen, kombiniert mit der Elastizität, die man dabei trainiert, die vom Bindegewebe, Faszien, kann das sich sehr toll, sehr leicht, sehr effektiv anfühlen. Und das wäre das, was man im dritten Viertel gut machen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn jemand Man kann sich dagegen entscheiden, weil jemand irgendwelche Schmerzen hat, weil es nicht geht, weil die Voraussetzungen fehlen, weil bla, ja. Aber das ist etwas, was man früher oder später auf jeden Fall für eine Phase, muss auch nicht 3 Monate sein, vielleicht nur 2, was auch immer, direkt adressieren sollte und sich darauf konzentrieren, darin gut zu werden.
Und wäre es so, dass ich dann in dem Fall, wenn ich jetzt 3 Einheiten habe, eine Kraft, die lasse ich ja nicht weg, sondern die bleibt, dann mache ich eine Ausdauer und eine Schnellkraft?
Nee. Da okay. würde ich auch wieder sagen, dass man sogar die Krafteinheit in der Phase reduziert, noch mehr reduziert, wirklich nur auf einen Satz oder es sogar ganz lässt und sich wirklich darauf konzentriert, die Schnellkraft zu machen.
Okay.
Und dann je nach Intensität und Fortschritt ist es so, dass man sagt, 2 Einheiten kann schon viel sein. Immer die Frage, wie man vor sich hat. Aber man kann 3 Einheiten Schnellkraft machen, wenn man es richtig steuert und locker genug aus den Einheiten rausgeht. Mhm. Vielleicht dann aus Angst, die anderen Sachen zu verlieren, es nur 8 Wochen machen. Und dann hat man einen vollen Zirkel durch. Und wenn man dann wieder zurückkehrt zu seinem eigentlichen Ziel und sagt, warte mal, was war eigentlich der Plan hier? Ach ja, ich hatte ja definiert, ich möchte stark sein, ich möchte eine Kniebeuge mit 100% Körpergewicht. Und man dann wieder dazu zurückkehrt und sagt, oha, ich habe ja jetzt die unilaterale Stabilität bei meinen Kniebeugen. Mhm. Ich habe die Ausdauer aufgebaut. Das heißt, ich kann mich jetzt erholen, ich habe auch ein bisschen mehr Muskelmasse und ich kann meine Fast-Twitch-Fasern einsetzen. Dann wird man ziemlich sicher merken, dass man ganz anders in die Übungen reingeht und dann eben locker weiter steigern kann von 40 bis 60, 70, vielleicht sogar durch bis 80, man weiß es nicht. Mhm. So, also dann Full Circle Moment. Ja, das heißt, man kehrt wieder zurück zu dem, was man am Anfang eigentlich geplant hatte, hat diverse Exkurse gemacht, hat seine Skills, seine Fähigkeiten verbessert, um wieder dahin zu kommen, wo man eigentlich hin wollte. Und das ist sozusagen für mich der entscheidende Teil von Training, dass man ein Ziel hat und das langfristig verfolgt.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich die größte Kritik an normalen Studios oder anderen Trainingsplänen im Sinne von, ich habe hier 12 Übungen, die mache ich und dann machst du die 6 oder 8 Wochen, dann merkst du, du kommst nicht weiter. Okay, hier sind 12 andere Übungen.
Ja.
Ja, da ist kein Ziel, keine Linie. Wo willst du hin? Was soll das? Und wenn du nicht mehr besser wirst, machst du was anderes. Ist so, nee, warte. Unser Ziel war das und wir haben jetzt verschiedene Bedingungen erzeugt, um uns dem anzunähern. Das kann klappen oder nicht klappen, aber wenn es nicht klappt, muss man sich halt weiter überlegen, was man macht. Und das muss auch, während ich Cardio mache, muss ich im Hinterkopf haben, ich mache das hier, um meine Regenerationsfähigkeit zu verbessern, um auf die Kniebeuge mit 100% Körpergewicht on top zu kommen. Ja. Dass man das immer im Kopf hat, was mache ich hier gerade? Das ist der wesentliche Punkt. Bei jeder Übung, die du machst, musst du wissen, was soll das? Wie trägt das zu meinem Ziel bei? Dieses alte Beispiel mit, ich baue eine Kathedrale. Weißt du? Ja. Das, also, falls ihr das Beispiel nicht kennt, das ist, ich habe ich von so einem Unternehmensberater gekriegt, da ist... Da geht es nur um sozusagen, dass man weiß, was man tut. Also da ist das Modell, irgendeine Kathedrale wird gebaut im Mittelalter. Und der Bauherr geht über die Baustelle und da sitzt einer und klopft auf dem Stein rum. Und er geht zu ihm hin und fragt, was machst du da? Und er antwortet, ich baue eine Kathedrale. Also im Sinne von, ich habe das große Ziel vor Augen. Auch wenn ich hier gerade nur auf dem Stein rumklöppel.
Mhm. Nee? Ja. Okay, gut. Ich finde...
Wie gesagt... Tausend Varianten sind möglich, man kann das alles so machen oder anders machen und so weiter, aber so als bummeligen Draft,
nicht. Perfekt. Dann schauen wir uns die Fragen an. Hier ist die erste Frage, die ist relativ lang, deshalb haben wir die zweite Frage sehr kurz ausgewählt. Okay. Hier ist ganz viel Liebe. Danke, dass ihr so authentisch seid, oh, so süß und so viele spannende Themen beleuchtet. Also, zu meiner Frage, ich muss hier mal ein bisschen, weil die Frage ist schon sehr lang. Deshalb, wow, man merkt, ich bin verwirrt. Jetzt wollte ich es einfach machen, jetzt habe ich so lange rumgerödelt, dass ich es einfach hätte vorlesen können. So, schön, okay. Ich mache seit circa 1,5 Jahren Krafttraining inklusive Kniebeugen.
Gut so.
Meist dreimal die Woche, außerdem reite ich zweimal die Woche. Im Dezember 24 bekam ich aus heiterem Himmel ein super dickes Knie. Es gab keinen speziellen Auslöser, keinen plötzlichen Schmerz und so weiter. Die Schwellung war so dick und schmerzhaft, dass ich das Bein kaum benutzen und etwa 4 Wochen lang mit Stützen laufen musste. Es war eine ziemliche Qual. MRT und Ultraschall beim Orthopäden ergaben, in Anführungszeichen, aktivierte Arthrose. Dazu meinte mein Vater, ehemaliger Allgemeinarzt, das hast du im anderen Knie garantiert auch, das ist aber nicht geschwollen, also hilft dir der Befund gerade im Grunde null. Seitdem baue ich mit Physio zweimal die Woche sowie wieder Krafttraining seit April die Muskulatur wieder auf. Es geht in kleinen Schritten in die richtige Richtung, die Muskulatur ist allerdings noch nicht stabil genug zum Rennen und Springen. Ich bin 43 und möchte unbedingt wieder 100% fit werden. Das Knie schwillt in unregelmäßigen Abständen leider immer mal wieder an. Manchmal noch mit geringfügigen Schmerzen. Ich erkenne keinen Auslöser, kein Muster, aber es macht mir natürlich Gedanken. Zum Glück schwillt es immer nur so an, dass ich meinen Alltag noch meistern kann. Wir haben 3 recht kleine Kids, die gefahren werden müssen. Ich arbeite 75%, sitze dabei am Schreibtisch und ja, mein Alltag ist dadurch stressig, aber ich esse gesund und schlafe in der Regel gut. Habt ihr noch andere Tipps für mich, was ich besser oder anders machen kann? Ich liebe meinen Kraftsport und das Reiten und möchte das unbedingt weiter verfolgen.
Ja. Ja. Komplex. Okay. Okay, also die
wir
einfachsten.
Müssen vorne anfangen.
Vorne anfangen, genau, versuche ich gerade.
Okay.
Also die einfachsten Sachen, und ich brauche mich nicht zum Mikro nach vorne zu lehnen. Also die einfachsten Sachen sind da irgendwelche technischen Fehler. Also kann es sein, dass du zu früh in der Kniebeuge die Knie vorschiebst und etwas zu wenig die Hüfte nach hinten bringst, um die Muskulatur richtig einzusetzen. Kann es sein, dass du mit dem Schwerpunkt, also Empfehlung wäre da, weil da kommen jetzt ein paar mehr Sachen, mach mal bitte einen Monat die Mitgliedschaft, sobald wir sie wieder anbieten können.
Genau. Ja. Wir müssen unbedingt das früher
sagen,
wann wir wieder freigeben können für oder wie viel. Wir müssen das hochrechnen, weil wir ja auch noch Kurse verkaufen für August, dass wir da die Betreuung gewährleisten können, weil es bringt auch nichts, wenn man dann irgendwie 3 Wochen auf eine Antwort wartet. Das geht irgendwie nicht.
Genau. Deshalb, also wenn ich jetzt auf Kurse verweise, die Technik der Kniebeuge, das heißt also hüftdominanter reingehen, den Schwerpunkt mittig halten, ist oft ein sehr wichtiges Ding, weil es so sein kann, wenn da ein systematischer Bewegungsfehler drin ist, dann wird das wohl bei jemandem, der reitet, sein, dass du zu früh, zu quadrizepsdominant da reingehst und da wäre dann die Umkehrung, dass du hüftdominant da reingehst, erstens.
Endlich richtig stark.
Korrekt, endlich richtig stark, Technik, Kniebeuge, korrekt. Das zweite ist das Knie ist ja Hälfte Oberschenkel, Hälfte Tibia, also Schienbein. Da ist die Unterschenkelrotation ein wichtiger Punkt. Das wäre ausführlich in endlich richtig Ausdauer, der Technikteil. Das heißt, einmal bitte prüfen, ob deine Unterschenkel zu stark außen rotiert sind und du mit dem Knie in einer X-Bein-Position hängst. Das kann auch dazu führen. So.
Aber das, was du jetzt erklärt hast, erklärt nicht, was dein Gedanke ist, sozusagen. Dein Gedanke ist, dass diese aktivierte Arthrose oder wie das heißt, dass der Grund dafür ist, dass das Knie in einer falschen Position ist und du an einer Stelle belastest, die nicht für Belastung vorgesehen ist.
Korrekt.
Und dass deshalb in der Überlastung, immer dann, wenn du in Bewegung bist, es anschwillt, weil dein Gehirn versucht zu verhindern, dass du weiter diese Bewegung machst. Was nicht daran liegt, dass irgendetwas kaputt ist in deinem System, sondern einfach es daran liegt, dass sehr wahrscheinlich, so wie du gerade gesagt hast, entweder in der Knieposition, weil der Unterschenkel in der falschen Position ist, weil er nicht innen rotiert, oder in der Hüfte, weil du in der Bewegung sozusagen die falsche Dominanz hast beim Runtergehen und du dann abbremsen musst und dann knallt sozusagen das vorne ins Knie rein.
Genau.
So. Ja. Und deshalb könnte es sein, dass das der Grund ist für das Wiederanschwellen.
Genau, das könnte sein. Und vom Ding her, genau was dein Vater sagt, so okay, das sagt gar nichts sozusagen. Du wirst erstens Arthrose haben auf beiden Seiten im Knie, hat jeder erwachsene Mensch. Und wenn es eine aktive ist, Arthritis, eine Entzündung, ja, das ist halt eine Entzündung. Warum denn, ist die Frage. Also das heißt, die Diagnose bringt in dem Sinne nichts. Und das ist das. Das heißt, einmal Bewegungsfehler prüfen. Das nächste ist, wenn man sozusagen die Frage hört, ist es ein bisschen so, okay, du sagst, du hast viel und jetzt ist es so, dass du genau so viel Knieschmerzen hast, dass du eigentlich nicht trainieren, aber gerade noch die Kinder machen kannst.
Nee, und sie trainiert ja, weiter.
Genau, aber nicht laufen, sondern es geht nur Krafttraining und Reiten, da tut's weh oder wie auch immer. So, das ist ein bisschen so, wie wahrscheinlich ist das?
Okay.
Also so vom Ding her eine Verletzung, die sich sozusagen so in deinen Alltag einpasst, dass das eine geht, das andere nicht. Weißt du, wenn du dir vorstellst, da ist irgendwas, was ein Autounfall, dann ist aus, das war's, egal was. Da wird nicht differenziert zwischen dem. Deswegen klingt das sehr nach einer systemischen Anpassung. Das heißt, dein Körper, dein Hirn, dein Parasympathikus sagt dir irgendwas. Und es ist natürlich einfach zu sagen, ja, zu viel Stress, zu viel Belastung, bla.
Du meinst, es hat eine Funktion?
Nee, aber es ist zu genau definiert, wann der Schmerz wie kommt. Das ist untypisch.
Es schwillt so an, dass es gerade noch geht.
Genau, und das ist super untypisch. Mhm. Weil, also ich höre sowas ja häufiger, das ist super untypisch. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es irgendwas dahinterliegendes ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, Stress, bla, so. Aber es kann auch einfach sein, dass es ein Neurodefizit ist. Also im Sinne von, Das Knie steuert, dass du nicht in den Stress gerätst, vertikale Belastung abzukriegen, zum Beispiel. Oder beim Reiten. Also wenn du ein schlechtes Gleichgewicht hast, dann musst du da ständig hoch und runter, also beim Reiten musst du ständig hoch und runter hoppeln. Mhm. Wenn du, das ist der Sport, das kommt davor. Und wenn du ein schlechtes vertikales Gleichgewicht hast, dann ist das wahnsinniger Stress. Es geht auch noch vorwärts. Das heißt also, wenn du da eine Einschränkung hast, dann ist auch das wahnsinniger Stress. Gleiches gilt für Krafttraining. Da geht es permanent hoch und runter, nicht so sehr vorrück. Deswegen würde ich jetzt eher auf vertikales Gleichgewicht tippen. Aber Knie sind für vertikale Bewegungen zuständig. Und wenn du ein schlechtes vertikales Gleichgewicht hast, dann macht es absolut Sinn, dass dir dein Knie wehtut. Das wäre so ein dahinterliegender Faktor, der... Das hört sich dann eher so an, wenn Menschen das beschreiben. Weißt du? Das passt da ein bisschen mehr rein. Okay. Also, prüf bitte dein vertikales Gleichgewicht. Über, keine Ahnung, ist in diversen Kursen drin, nie wieder Rücken ausführlich, in dem, was immer du hast, Einstiegskurs im Knie sowieso.
Endlich richtig Knie, Trainingseinstieg und nie wieder Rücken.
Jo.
Du musst das schon so sagen, dass man das
versteht. Aber in den meisten anderen auch. Ja. Also ist
okay. Nicht. Gut, vertikales Gleichgewicht.
Genau, vertikales Gleichgewicht könnte so ein dahinterliegender Faktor sein, weil das irgendwie nach dahinterliegendem Faktor klingt.
Klingt,
so.
Okay.
Genau das Gleiche ist mit Augen. Das, was du da, also Augen sind Vorhersehbarkeit, sind Fortbewegung, sind ein wahnsinnig wichtiges Thema, wenn du eine schlechte Sicht hast, eine schlechte periphere Sicht. Wenn du eine Gleitsichtbrille trägst oder, wie gesagt, jetzt auf dem Pferd oder beim Fahrrad oder wenn deine Augen auf gewisse Weise nicht symmetrisch auf dem gleichen Punkt sind, du nicht 3D sehen kannst, ist Fortbewegung ein wahnsinniger Stress für dich. Und sehr häufig ist es so, dass Knieschmerz ein Weg ist, des Körpers zu sagen, hör auf, ständig zu rennen, weil das ist wahnsinnig bedrohlich. Und das Letzte, das habe ich am Samstag, glaube ich, auch erzählt, dass Knieschmerzen sehr oft ein Atemproblem sind. Das heißt also, du machst Krafttraining, ich weiß jetzt nicht, gehst du auch laufen oder andere Kardiobelastungen, weiß ich nicht mehr, aber das kann auch einfach ein Kardioproblem sein. Das heißt im Sinne von, wenn dein Gehirn weiß, dass du längerfristige Belastungen nicht aushalten kannst, dann ist Knieschmerz ein super Weg, dir zu sagen, halt bitte still und gefährde nicht unser Leben. Und die Lösung ist dann natürlich, ja, ich liebe Krafttraining auch, aber zu sagen, okay, warte, ich stabilisiere mich jetzt auf dem Level, mach erstmal 3 Monate intensiv Ausdauer, sieh zu, dass ich meine VO2 Max hochziehe und versuch so das Ganze zu umgehen. Und das kann auch sein.
Endlich richtig atmen und endlich richtig Ausdauer.
Genau. Und da ist es dann oft so, dass Leute von irgendeinem Arzt, Physio, Reha, sonst irgendwas, Knieschmerzen und dann gehen sie aufs Ergometer. Und das hilft, aber nicht, weil es in irgendeiner Form das Knie stärkt, sondern einfach nur, weil das Herz-Kreislauf-System trainiert wird und ein besseres Herz-Kreislauf-System heißt, ich brauche keine Knieschmerzen, um stillzuhalten.
Verstehe ich.
Okay. Das wären so Ideen. Also wie gesagt, es klingt nach einmal um die Ecke irgendwie.
Okay.
Vielleicht.
Also auch mich überraschst du immer noch mal.
Echt?
Ja.
Okay.
Ich weiß nicht, wer da drauf kommen soll, ehrlich gesagt.
Worauf?
Verrückt. Ja, was du da gerade gesagt hast, das ist einfach crazy. Das ist total crazy. Okay. Richtig krass, richtig geil.
Funktioniert aber.
Ja, sehr witzig. ja, sowas beeindruckt mich dann nochmal.
Ich freue mich, wenn ich dich auch nochmal beeindrucke.
Ja, total. Ich finde das unfassbar, weil ich mir sicher bin, dass du ihr geholfen hast. Und,
hoffe ich sehr. Gute Besserung.
Das treibt mir die Tränen in die Augen. Okay, zweite Frage. Muss ich gerade mich sammeln. Mich würde aktuell interessieren, ein 5-Minuten-Nerd-Out, was ich lustig finde.
Nerd-Out, da neige ich ja gar nicht zu.
Ich glaube, es ist eine Person, die dich kennt, ehrlich gesagt. Das kommt selten vor, dass die uns Fragen stellen.
Ja.
Aber genau zum Thema Muskelmasse versus Muskelkraft.
Und das schnell.
Ja, genau. Also wir haben nicht mehr so lange.
Okay,
wir haben nicht mehr so lange, weil wir haben heute schon lang.
Ja, also Kurzversion ist, viele Menschen setzen es gleich. Es sind zwei Dinge, die viel miteinander zu tun haben, aber eben nicht gleich sind. Und beides ist gut und wichtig. Also
wir haben heute lustigerweise in der Folge
auch schon was dazu gesagt.
Genau.
Ja, genau. Das heißt, es macht für fast jeden Menschen auf der Welt Sinn, seine Kraft zu steigern. Es macht für fast jeden Menschen auf der Welt Sinn, seine Muskelmasse zu steigern. Die Muskelmasse ist eher so eine Art Potenzial für die Kraft. Das heißt also, je mehr Muskelmasse jemand hat, umso mehr Potenzial für Kraft hat er. Man kann es aber doch separat trainieren. Das heißt, es gibt Menschen, die trainieren gezielt auf Muskelmasse. Das sind unterschiedliche Trainingsformen. Das haben wir vorhin.
Bodybuilder.
Bodybuilder, genau.
Die können nämlich keinen Wasserkasten tragen.
Ja, genau, danke dafür. So, das ist natürlich totaler Unfug, weil Menschen, die so eine Muskelmasse haben wie diese Bodybuilder, die sind saustark, relativ zu jedem, der nicht den ganzen Tag trainiert.
Ja.
Aber sie sind eben nicht so stark wie jemand, der gezielt auf Kraft trainiert. Das heißt also,
sie sind nicht so stark, wie sie aussehen.
Ja. Und umgekehrt gibt es Leute, die sind viel stärker, als sie aussehen.
So wie du.
Ja, danke. aber von diesem Typen in Wien habe ich von dem erzählt, der hat mich fertig gemacht.
Nee, weiß ich jetzt gerade nicht.
Der hat mich so gefrustet. Da waren eine Menge Leute, die wirklich richtig fit waren.
In dem Gym?
Ja, so. Aber da war halt ein Typ, der war, keine Ahnung, 5 bis 7 Jahre älter als ich. Sah ohne Übertreibung aus wie mein kleiner Bruder. So, von der Muskelmasse her.
Mhm.
Und dann hat der da 3x5 Wiederholungen Kreuzheben mit 220 gemacht. Das war so humbling, wirklich. War so, was ist falsch mit dir? Was du nervst mich.
Krass.
Hat mich völlig fertig gemacht. Mein absolutes Max im Januar ist 3x212,5. Und dann macht er da 220 3x5. Gut, also, der war im Verhältnis sehr stark zu seiner Muskelmasse und zu meinem Ego. Und es macht aber für die allermeisten Menschen gar nicht so viel Sinn, das so wahnsinnig zu unterscheiden. Weil am Ende ist es so, ja, okay, wenn du jetzt Athlet bist, dann willst du möglichst wenig Muskelmasse und möglichst viel Kraft. Das heißt, du trainierst mit sehr wenigen Wiederholungen und trainierst sehr schwer und schnell. Und wenn du ausschließlich Muskelmasse willst, dann trainierst du halt extra slow und hast nur kurze Anteile, in die du die Kraft erhöhst und so weiter. Aber am Ende ist es so...
Für Normalsterblich ist es...
Genau. Das heißt, wenn du mal eine Phase machst, wo du mit 3x5 trainierst und mal eine Phase, wo du das trainierst und dann gibt es auch Mischphasen. Also man braucht beides.
Mhm.
Und die Trennung ist, die meisten werden so extrem nicht hinkriegen.
Mhm.
So. Das heißt, ich könnte jetzt noch viel mehr dazu sagen, aber zumindest ist es Quatsch zu sagen, ich versuche so zu trainieren, dass ich keine Muskelmasse aufbaue.
Ja.
Das würde ich den meisten nicht empfehlen.
Okay,
ja.
Alles klar. Sehr gut.
Aber also richtig rein nerden könnte ich das auch. Insofern, ich mache es jetzt aus Zeitgründen nicht. Wenn wir rausfinden, wer das ist, kann ich ihm nochmal...
Ja, ich werde dir sagen, wer es ist und dann könnt ihr das persönlich klären.
Okay,
alles klar. Sehr
also gut. Beides toll. Wir wollen Kraft und Muskelmasse.
Sehr gut. Vielen Dank und...
ich danke.
Wir hören uns nächste Woche.
Ich hoffe, das war interessant für euch und gebt einen Draft und schöne Woche euch. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne, entweder dazu oder zu anderen Themen auch gerne.
Damit genau, wir also wenn ihr noch wenn ihr Themen habt, dann das ist immer in so Wellen. Das war jetzt eine ganze Zeit, also die letzten 2 Monate waren, glaube ich, waren wieder einige.
Hm.
2 Monate stimmt nicht, 6 Wochen wahrscheinlich. Und jetzt nimmt es wieder gerade ab. Ich glaube, es liegt immer daran, wenn wir gerade eine Rabattaktion oder so hatten und auf Instagram sowieso viele Fragen beantwortet haben, dass dann weniger kommen.
Klar.
Aber man merkt auch, dass wir im Podcast ja mehr Zeit haben, sozusagen detailliert darauf einzugehen. Insofern, ja, vielleicht habt ihr ja Lust. Wir freuen uns.
Okay, eine schöne Woche euch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ihr Lieben.